Juliane, wollen wir uns heute im Podcast mal eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht näher anschauen?
Sehr gerne.
Dann machen wir das. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host bist du, liebe Juliane, festangestellte Juristin hier am Deutschen Notarinstitut in unserem Referat für internationales Privatrecht und ausländisches Recht. Du bist seit über 4 Jahren hier tätig, schreibst nebenbei noch deine Doktorarbeit in einem güterrechtlichen Thema mit international-privatrechtlichen Bezügen und hast dieses ganz wunderbare Gutachten verfasst. Das trägt die Nummer 204171 und wird auch zeitnah als Internetgutachten dann eben auf der Homepage des Deutschen Notarinstituts abrufbar sein. Schön, dass du dabei bist.
Danke, ich freue mich auch.
Wir schauen uns den Sachverhalt an. Der ist wie folgt. Wir haben also im Ausgangspunkt mal ein Paar, das in Deutschland lebt. Es sind auch beide deutsche Staatsangehörige. Dieses Paar, also Männlein und Weiblein, ist nicht miteinander verheiratet. Der Mann kommt aus einer recht wohlhabenden Familie. Das wird gleich noch eine Rolle spielen. Und dieses Paar, also Mann und Frau, wünschen sich jetzt ein gegenseitiges Commitment zur Stärkung ihrer Beziehung einzugehen. Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Die Frau ist pakistanischer Herkunft und muslimischen Glaubens. Sie ist aber deutsche Staatsangehörige, aber sie ist pakistanischer Herkunft und muslimischen Glaubens. Und sie wollen also als symbolischen Akt eine sogenannte Nikah, also eine islamische Hochzeit, feiern. Stellen Sie sich das also so vor, dass sie diese Zeremonie durchführen. Und das soll jetzt erfolgen auf folgendem Wege. Diese Nikah, also diese islamische Hochzeit, diese islamische Heirat, findet dadurch statt, dass ein Vertrag unterschrieben wird oder ein Vertrag abgeschlossen wird von Ehemann und Ehefrau. Und die wollen wie folgt vorgehen. Also dieser Ehevertrag nach islamischem Recht, der soll in Deutschland von dem Mann und der Frau unterschrieben werden. Und damit aber das Ganze dann auch, jetzt etwas vereinfacht ausgesprochen, in Pakistan registriert werden kann und dort dann eben auch als gültig angesehen werden, stellen die sich Folgendes vor. Es wollen dann eben Mann und Frau jeweils Vollmachten erteilen, diesen Ehevertrag, der also zum Abschluss der Ehe nach islamischem Recht führen soll, in Pakistan nochmal zu wiederholen. Also vorgestellt ist Folgendes, die entsenden zwei Vertreter, die dann in ihrem Namen in Pakistan vor der zuständigen Stelle diesen Ehevertrag abschließen, sodass sie dann also auch tatsächlich, dass also auch tatsächlich in Pakistan ein bestimmter Rechtsakt ausgeführt wird. So kann man sich das vorstellen. Hintergrund des Ganzen, so vermuten wir, der Notar hat es in der Anfrage nicht genau mitgeteilt, wird dann eben sein, dass man anlässlich dieser Unterzeichnung dieses zum Abschluss der Ehe führenden Ehevertrags in Deutschland eine Feier macht oder so, die dann also eben dieses Commitment zur Stärkung der Beziehung dann eben zum Ausdruck bringen soll. Also etwas seltsam, aber eine echte Anfrage, die uns in dieser Form hier am DNI erreicht hat. Kleiner Twist, der Mann, wie vorhin schon angedeutet, stammt aus dieser wohlhabenden Familie und hat sich jetzt gegenüber seinen Eltern verpflichtet, bei Eingehung einer Ehe unbedingt Gütertrennung oder zumindest modifizierte Zugewinngemeinschaft bezüglich des Familienvermögens zu vereinbaren. Und jetzt haben die dementsprechend ein bisschen Schiss, dass dieses Commitment, das sie da eingehen, also diese islamische Ehe, dann doch für den Fall der Trennung irgendwelche güterrechtlichen Auswirkungen hat, also dazu führt, dass er dann doch plötzlich zur Zahlung möglicherweise von Zugewinnausgleich oder jedenfalls zu bestimmten finanziellen Zahlungen dann eben als verpflichtet angesehen wird. Das soll also auf jeden Fall vermieden werden. Die Rechtsfragen, die uns dazu gestellt werden, sind im Grunde recht offen gehalten. Also wie funktioniert es jetzt hier mit diesem religiösen Ehevertrag? Also was passiert da, wenn die das so machen, wie die das geplant haben? Und eben, wie kann denn auch sichergestellt werden, so in güterrechtlicher Hinsicht, dass wir das jetzt nach Möglichkeit nicht eben als in Deutschland als eine rechtlich wirksame Ehe anerkennen, mit den Folgen, dass dann auch im Falle einer Scheidung in Deutschland da irgendwelche Zugewinnausgleichsansprüche oder dergleichen entsprechend erfolgen. Ist jetzt in dem Punkt in gewisser Weise eine Gestaltungsanfrage, das machen wir am DNI grundsätzlich nicht, aber wir fassen es jetzt hier für diesen Zwecke dieser Podcast-Folge etwas zusammen. Also nochmal, um den Sachverhalt an ein paar Stellen klarzustellen, die haben jetzt nicht vor, nach Pakistan auszuwandern, das ist auch in der Zukunft nicht geplant, sondern es geht nur sozusagen darum, dass die hier in Deutschland eine, religiös inspirierte, traditionelle Zeremonie durchführen wollen, zu der es dann eben, also es soll aber nicht nur Show sein, sondern sie stellen sich dann also vor, nach deutschem Recht nicht verheiratet zu sein, aber nach islamischem Glauben in Pakistan dann irgendwie schon. Also so ist das ja die Wunschvorstellung der Beteiligten. Johanna, du hast schon gesagt, als du das erstmal durchgelesen hast, diese Anfrage, dachtest du dir, mein Gott, oh Gott, was es alles gibt. Ja?
Absolut.
Aber es ist hier wunderbar gelöst. Sei so nett, führ uns mal ein, wie nähert man sich dem, wie gliedern wir das, womit geht's los?
Also als allererstes müssen wir uns den Punkt Eheschließung anschauen. Du hast es ja im Sachverhalt jetzt schon mehrfach angesprochen. Liegt hier überhaupt eine wirksam geschlossene Ehe vor, wenn sie das so machen, wie sie das vorhaben? Wie ist es aus deutscher Sicht und wie ist es aus pakistanischer Sicht? Und dann sollten wir uns im zweiten Punkt noch anschauen, wie sieht es mit der Vereinbarung der Gütertrennung aus? Wie sieht es, wir kommen gleich dazu, mit einer möglichen Vereinbarung von der Brautgabe aus? Es geht ja hier um eine islamische Eheschließung, beziehungsweise eine Eheschließung nach islamischem Recht. Und dann schauen wir mal, was passieren würde, wenn nur in Deutschland oder nur in Pakistan geheiratet wird. Also fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt Eheschließung an.
Okay, also jetzt für mich als Laien im internationalen Privatrecht, es könnte sozusagen sein, dass das, was die da machen, also dieses Verfahren dazu führt, dass die dann eben doch nach deutschem Recht als wirksam verheiratet angesehen werden oder nur nach islamischem, pakistanischem Recht. Oder vielleicht eben auch nach beiden Rechtsordnungen. Aber das sind sozusagen die drei Varianten, auf die wir hinauslaufen. Oder halt, wenn es gar nicht klappt, sozusagen nach keinem Recht. Das wäre auch noch denkbar. Aber das ist sozusagen der erste Punkt, die erste Frage, die wir uns stellen. Sind die verheiratet und wenn ja, wo?
Genau.
Ja, okay.
So ist es. Ja, und da steigen wir doch mal direkt ein und beginnen, um es leicht zu machen, mit der deutschen Sicht. Also wie ist es aus deutscher Sicht, wenn sie... was muss erfolgen, damit wir eine wirksame Eheschließung haben? Und da unterscheiden wir im internationalen Privatrecht nach den materiellen Eheschließungsvoraussetzungen und nach den formellen. Die materiellen Eheschließungsvoraussetzungen, zum Beispiel ob ein Willensmangel vorliegt und welche Folgen das hat, das beurteilt sich nach Artikel 13 Absatz 1 Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch.
Das heißt, gut, lies es mal vor.
Ich lese das vor. Beurteilt sich nach dem Heimatrecht der Verlobten. Da steht, die Voraussetzungen der Eheschließung unterliegen für jeden Verlobten dem Recht des Staates, dem er angehört.
Ah ja, also tatsächlich nach der Staatsangehörigkeit.
Staatsangehörigkeit.
Sonst ist man jetzt momentan immer so auf gewöhnlichen Aufenthalt getrimmt,
richtig.
Aber hier ist es Staatsangehörigkeit.
Ganz genau. Hier ist es das Staatsangehörigkeitsrecht. Und wie du es von uns im Sachverhalt schon gesagt hast, beide sind deutsche Staatsangehörige. Mhm. Die Frau ist zwar pakistanischer Herkunft, hat aber die deutsche Staatsangehörigkeit. Das heißt, für beide gilt das deutsche Recht.
Okay, aber das heißt jetzt zum Beispiel, wenn wir im deutschen Recht sind, was jetzt nicht gehen würde, ist Geschwister heiraten. Was nicht geht, ist irgendwie Minderjährige oder Kinder heiraten. Das sind dann so materielle Eheschließungsvoraussetzungen nach deutschem Recht, die wir hier dann beachten müssen, die jetzt aber hier für den konkreten Fall Rolle spielen.
Ja, genau. Okay. Gut. Was für uns jetzt hier interessanter ist, sind die formellen Voraussetzungen. Mhm. Und für die formellen Voraussetzungen müssen wir nochmal in eine andere Kollisionsnorm springen. Die ist nur zwei Ziffern weiter vorne. Und zwar ist es der Artikel 11 EGBGB. Der regelt ganz allgemein, welches Recht Anwendung findet für die Form von Rechtsgeschäften. Und die Eheschließung ist als solches genauso ein Rechtsgeschäft. Und da sagt der Absatz 1, ein Rechtsgeschäft ist formgültig, wenn es die Formerfordernisse des Rechts, das auf seinen Gegenstand bildende Rechtsverhältnis anzuwenden ist, oder das Recht des Staates erfüllt, indem es vorgenommen wird. Bisschen kompliziert formuliert, was bedeutet das? Entweder sind die Formerfordernisse des Eheschließungsstatuts, das hatten wir jetzt gerade, Artikel 13 Absatz 1, das war das deutsche Heimatrecht, oder des Ortsrechts. Zu berücksichtigen.
Okay, also das Recht, das auf das sein Gegenstand bildende Rechtsverhältnis anzumelden.
Wir nennen
also,
es Geschäftsstatut.
Genau. Oder auf Lateinisch ist es dann die Lex Causae.
Oder die Lex Causae, genau.
Oder dann sozusagen alternativ Recht des Staates, in dem es vorgenommen wird. Also das ist dann die Ortsform.
Ganz genau.
Okay, gut. Ja.
Und nach der ersten Variante, Geschäftsstatut, Lex Causae, wie gesagt, sind wir hier beim deutschen Recht. Das hatten wir gerade, Artikel 13 Absatz 1. Aber wir haben noch die zweite Variante, nämlich das Ortsrecht.
Okay, und die wollen ja hier schon, so wie sie es schildern, dann halt nach den Islam, nach den Vorgaben, die das pakistanische, das islamische Recht dann eben vorsieht, in Pakistan im, genau, im Grunde wirksam die Ehe schließen. Das ist ja schon geplant, ja.
Ich kann ja mal einen ganz kurzen Einschub an der Stelle machen, was überhaupt Eheschließung nach islamischem Recht bedeutet.
Gerne, ja.
Es ist so, dass in Pakistan speziell für Muslime die Eheschließung in der Muslim Family Laws Ordinance geregelt ist. Das ist auch nicht in jedem islamisch geprägten Land der Fall, dass wir da eine Kodifizierung haben. In Pakistan ist es so. Und da steht drin, dass, so wie es auch im Koran vorgesehen ist, die Eheschließung ein Vertrag ist, es ist ein Rechtsgeschäft und es ist wirksam, wenn zwei Zeugen anwesend sind und wenn eine Brautgabe vereinbart wurde.
Okay, also diese drei Voraussetzungen, diese Voraussetzungen, Vertrag, Zeugen, Brautgabe.
Ganz genau, ausgerückt. Ob die Brautgabe jetzt zwingend erforderlich ist, da lässt sich drüber streiten, aber jedenfalls Vertragsschluss vor zwei Zeugen.
Okay.
Und das war's schon.
Also relativ geringe Anforderungen.
Relativ geringe Anforderungen, genau.
An die Zeremonie, untechnisch ausgedrückt. Ja. Okay,
so ist es. Und was wichtig ist, was jetzt hier in dem vorliegenden Fall auch ausschlaggebend ist, die beiden Verlobten müssen nicht anwesend sein.
Okay, ja. Also das heißt, die können tatsächlich Vertreter schicken.
Sie können Vertreter schicken, und zwar beide. Also es ist eine Handschuhehe, die von beiden Seiten von Vertretern geschlossen wird, möglich.
Ja, diese Anfragen haben wir ja im Institut relativ häufig. Wie ist es mit diesen Handschuhehen? Also weil wir da irgendwie so ein Störgefühl haben, dass wir sagen, naja, also jetzt irgendwie kann mich ja bei allen möglichen vertreten lassen, aber bei der Eheschließung vielleicht eher nicht. Ja. Mhm. Also nach unserem Verständnis, aber das ist eben in anderen Rechtsordnungen anders und so eben auch hier in Pakistan. Das heißt, das pakistanische Recht lässt es zu, dass da nur Vertreter kommen. Und das pakistanische Recht hat jetzt auch ansonsten keine besonders hohen formalen Anforderungen, die hier irgendwie nicht eingehalten werden würden. Also diese Zeugen, die wären dann da, so wurde uns das mitgeteilt, und davon gehen wir eben aus, auch dabei bei dieser Vertragsschließung, bei diesem Vertragsschluss, den die dann da eben machen, diese beiden Vertreter.
Ja. Genau, wichtig ist, welche Aufgabe die Vertreter haben. Wenn die Vertreter nur eine Erklärung überbringen, nämlich die Erklärung, ich möchte mit der und der Person die Ehe schließen, dann qualifizieren wir das aus deutscher Sicht als eine formelle Ehevoraussetzung, Eheschließungsvoraussetzung. Sprich, wir sind wieder in dem Artikel 11 Absatz 1 Ortsform.
Okay, verstehe.
Wenn allerdings der Vertreter viel weiterreichende Befugnisse hat, nämlich dass er darüber entscheiden kann, wer geheiratet werden soll und ob überhaupt geheiratet werden soll, dann ist das eine materielle Eheschließungsvoraussetzung. Und dann sind wir bei Artikel 13 wieder, und da war ja nur ausschließlich das deutsche Recht berufen.
Verstehe, okay. Ja, also diese Differenzierung, die muss man dann natürlich sich vielleicht im Einzelfall in diesen Fällen näher anschauen. Zu was genau wird denn hier bevollmächtigt? Oder wie genau ist denn hier diese Vollmacht ausgestellt?
Und ist die Vollmacht widerruflich?
Ja. Okay, sie muss widerruflich sein, sonst ist sie, ja klar.
Richtig.
Okay.
Also es muss ganz klar sein, dass der Vertreter, mit wem die Ehe geschlossen wird, dass die Ehe geschlossen werden soll und dass die Vollmacht widerruflich ist.
Okay, aber das ist ja tatsächlich was für die notarielle Praxis schon von Belang ist, wenn man jetzt mal irgendwie zur Beglaubigung so einer Vollmacht irgendwie aufgefordert wird, dass man dann guckt, okay, das, also dann zumindest tut man sich vielleicht leichter bei der Prüfung, wenn man das im Hintergrund hat. Wir ordnen das ein als formelle Eheschließungsvoraussetzung unter der Voraussetzung, dass da jemand konkret bezeichnet ist, dass die Vollmacht widerruflich ist. Und dann gilt auch nach Artikel 11 Absatz 1 dann eben Alternative 2 EGBGB auf die für das Recht der, also auf die Eheschließung anwendbare Recht eben dann halt die Ortsform. Ja, okay. Also für die formellen Voraussetzungen. Okay.
Ganz genau. Und das, und das ist wichtig. Und da, wie wir es ja gerade gehört haben, nach pakistanischem Recht eine Stellvertreter-Ehe wirksam ist, ist das dann auch aus Sicht des deutschen Rechts eine wirksame Eheschließung.
Okay, also das verstehe, das EGBGB sagt, es gibt quasi zwei Voraussetzungen für die wirksame Eheschließung. Das eine sind die materiellen Voraussetzungen, die richten sich nach deutschem Recht, die sind hier aber gewahrt. Das ist jetzt keine verbotene Kinderehe und auch keine verbotene Verwandtenehe oder so, sondern die materiellen Eheschließungsvoraussetzungen, die das BGB, das deutsche Recht, aufstellt, die sind gewahrt. Und die formellen Eheschließungsvoraussetzungen, die sind gewahrt, wenn die Voraussetzungen der Ortsform gewahrt sind, also das Recht, das an dem Ort gilt, an dem die Ehe geschlossen wird. Also hinsichtlich der formellen Voraussetzungen. Das heißt, da werden wir jetzt ins pakistanisch-islamische Recht geschickt. Und die Voraussetzungen, die werden hier gewahrt. Das heißt, das deutsche Recht kommt zu dem Ergebnis, die sind verheiratet.
Richtig. Ah, okay. Das deutsche Recht kommt zu dem Ergebnis, die sind verheiratet.
Dann gibt es wahrscheinlich im Nachgang, gäbe es dann so ein Anerkennungsverfahren, dann müsste man das hier irgendwie, gibt es nicht? Du schüttelst den Kopf.
Nein, okay, nein.
Tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, belehr mich. Ja.
Wir haben kein Anerkennungsverfahren, sondern es ist tatsächlich komplett ausreichend, wenn die materiellen und formellen Eheschließungsvoraussetzungen nach dem Recht, was nach Artikel 13 oder Artikel 11 berufen wird, vorliegen.
Ach so,
reicht
okay.
Völlig aus. Verstehe. Wir brauchen kein Verfahren.
Nee, klar. Also, dass die dann materiell sozusagen, also aus deutscher Sicht materiell verheiratet sind, so habe ich das schon gemeint. Aber ich dachte, es gäbe sozusagen noch so, jetzt wird es jetzt sehr untechnisch, ja, so ein bisschen so verwaltungsmäßigen Nachklapp hier in Deutschland,
ja,
damit auch die deutschen Behörden wissen, ich bin verheiratet.
Das ist... Also das vermuten viele, ist aber nicht der Fall.
Ah ja, okay. Gut, das heißt, ich muss dann, aber muss ich dann nicht irgendwas vorlegen, weil ich habe doch keine Heiratsurkunde.
Genau, also eine Registrierung ist dann möglich, aber es ist kein Anerkennungsverfahren. Also wir kommen hier nicht in die zum Beispiel 108 folgende FAMFG rein.
Ah, okay, gut, das ist klar, also nicht so ein technisches Anerkennungsverfahren, habe ich jetzt vielleicht versehentlich unpräzise ausgedrückt, aber deswegen bin ich ja hier, damit ich was lerne in diesem Podcast. Vielen Dank, Juliane. Nee. Alles klar, aber das heißt, so wie die sich das vorstellen, also mit dieser Entsendung der Vertreter und der Durchführung der regulären Eheschließungszeremonie nach pakistanisch-islamischem Recht in Pakistan, kommen die eben dann dazu, dass die auch nach deutschem Recht wirksam, also aus der Sicht des deutschen Rechts, wirksam miteinander verheiratet sind.
Okay. So ist es, wir haben eine wirksame Eheschließung, ja.
Okay, ja, und das wäre vielleicht so ein bisschen, also ja, deswegen ist vielleicht ganz gut, dass die den Notar das gefragt haben, ja, weil sie hatten ja vielleicht selber schon so ein gewisses Störgefühl, weil sie sich das ja vielleicht, wollen sie das ja gerade vermeiden, ne, diese Effekte, dass sie dann auch nach deutschem Recht verheiratet sind. Okay, vielleicht eine Frage noch, weil irgendwie bei dieser Handschuhgeschichte, wie ist es da mit diesem Ordre Public Vorbehalt? Genau. Das ist ja so, also das kriegen wir auch in den Anfragen relativ häufig. Da hat man irgendwie als deutscher Notar irgendwie so ein Störgefühl oder als deutsche Notarin, wenn man sagt, naja, jetzt können die hier irgendwie ohne persönlich anwesend zu sein, die Ehe schließen. Mag sein, dass es nach ausländischem Recht geht, aber habe ich dann nicht vielleicht mit dem Ordre Public nochmal so einen, so eine Einschränkung, ne? Ich glaube, gerade, wo steht es denn? Im Paragraph 13.11 BGB Satz 1 heißt es ja, die Eheschließenden müssen die Erklärung persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit abgeben. Also da muss man im deutschen Recht muss man selber da sein, da kann man keinen Vertreter schicken, wenn ich jetzt in Deutschland heirate.
Mhm, so ist es, genau. Ja. Also vielleicht, ich beantworte deine Frage gleich, aber nur noch zum Hintergrund, was ist der Ordre Public für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht das erste Mal hören? Das ist quasi ein Schutzmechanismus, den wir bei der IPR-Prüfung relativ am Ende nochmal anlegen können. Es geht darum, dass grundsätzliche Wertungen der deutschen Rechtsordnung, die sollen geschützt werden, die sollen nicht verletzt werden. Und das ist normiert hier in unserem Fall in Artikel 6 EGBGB. Vielleicht lese ich auch den kurz vor.
Öffentliche Ordnung.
Genau, öffentliche Ordnung, Ordre Public. Eine Rechtsnorm eines anderen Staates ist nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung zu einem Ergebnis führt, das mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. Sie ist insbesondere nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den Grundrechten unvereinbar ist. Also Artikel 6 gibt quasi schon vor, um was es hier eigentlich geht, wenn ein Verstoß gegen die Grundrechte vorliegt, dann haben wir hier ganz am Ende unserer Prüfung nochmal einen Schutzmechanismus.
Okay, verstehe. Aber
und gerade hier bei Wertungen oder bei Ergebnissen, die aus dem islamischen Recht herrühren, kommen wir schon immer mal wieder zu Ergebnissen, wo man sich die Frage stellt, haben wir jetzt hier einen Verstoß gegen unsere deutschen Grundrechte?
Mhm.
Hier ist es allerdings so, dass die Stellvertretung in der Erklärung, ich habe es ja vor uns ausdrücklich differenziert, dass es unterschiedliche Formen der Stellvertretung gibt. Wenn wir hier wirklich nur eine Stellvertretung in der Erklärung haben, dann haben wir grundsätzlich keine Bedenken hinsichtlich des Ordre Publics. Im Einzelfall muss das natürlich geprüft werden. Ja? Es können besondere Umstände vorliegen, wonach vielleicht der Verdacht besteht, dass es eine Zwangsehe ist, ja, dass die freie Willensbildung doch eingeschränkt ist, dass es sich um eine missbräuchliche Eheschließung, um eine Kinderehe, da muss im Einzelfall geschaut werden. Aber grundsätzlich bestehen erstmal keine Bedenken wenn wir eine Stellvertretung in der Erklärung haben.
Ich meine, hier wäre es konkret ja auch so, wenn der Notar jetzt diese beiden Vollmachten beglaubigen würde, wenn das überhaupt gefordert ist zur Unterzeichnung dieses Ehevertrags, zur Herbeiführung der Eheschließung in Pakistan, dann sind ja beide bei ihm. Also dann würden ja Mann und Frau würden ja zu ihm kommen und würden dann sagen, wir wollen das so haben. Also da könnte ich ja auch mit beiden sprechen. Etwas problematischer, und da kann ich das Störgefühl mancher Kollegen auch verstehen, ist, wenn da eben jemand kommt und sagt, jetzt soll also der und der soll da geheiratet werden, dann steht da halt irgend so ein Name drin und ein Geburtsdatum, das einem oft noch irgendwie gefährlich jung vorkommt. Da hat man dann eben vielleicht einfach aufgrund der Prägung ein gewisses Störgefühl. Aber zumindest grundsätzlich schränkt mich wohl der Ordre Public jetzt nicht, also nicht in allen Fällen ein, auch als Notar unter sozusagen berufsrechtlichen Gesichtspunkten. Aber das wollen wir jetzt an der Stelle auch nicht vertiefen. Aber wir kommen jetzt konkret für diese Eheschließung zu dem Ergebnis, wenn die das so machen, also wenn die zwei Vertreter da nach Pakistan entsenden, die dann vor dem zuständigen Standesbeamten in Pakistan, also vor dem zuständigen Beamten in Pakistan diesen Ehevertrag abschließen, vorzeugen unter Vereinbarung möglicherweise auch nach einer Brautgabe, dann sind die auch aus der Sicht des deutschen Rechts miteinander verheiratet.
Ja. So ist es, alles ganz klar. Genau.
Gut. Okay, und jetzt ist natürlich dann die große Frage, wie können wir das Schlimmste verhindern? Also was machen wir, um sozusagen sicherzugehen, dass für den Fall der Trennung oder Scheidung da jetzt keine Ausgleichsansprüche bestehen? Und die Folgefrage, die du ja auch vorhin schon angesprochen hast, gibt es vielleicht einen anderen Weg, um denen damit zu helfen, was sie da eigentlich erreichen wollen?
Ne? Genau. Mhm. Also gehen wir vielleicht als erstes auf den Punkt ein, welche Vereinbarung können sie jetzt treffen, um auf Nummer sicher zu gehen? Der Sohn hatte sich ja seinen Eltern gegenüber verpflichtet, Gütertrennung zu vereinbaren oder aber die Zugewinngemeinschaft zu modifizieren. Und eine solche güterrechtliche Vereinbarung bzw. deren Zulässigkeit richtet sich für alle Ehen, die ab dem 29.01.2019 geschlossen wurden, nach dem Recht, was von der Europäischen Güterrechtsverordnung bestimmt wird. Mhm. Also wir wechseln jetzt quasi einmal das Gesetz, um das anwendbare Recht zu bestimmen, und springen in die Europäische Güterrechtsverordnung. Und dort ist es so, dass einmal eine Rechtswahl möglich ist. Das ist im Artikel 22 geregelt. Und wenn denn keine Rechtswahl vereinbart wurde, dann wird das anwendbare Recht in Artikel 26 bestimmt.
Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was ich vorhin schon meinte, dann geht es nach einem gewöhnlichen Aufenthalt.
Ganz genau. Okay. Und hier ist es so, dass nicht mehr an das gemeinsame Heimatrecht angeknüpft wird, sondern an den gewöhnlichen Aufenthalt, und zwar an den ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt nach der Eheschließung.
Verstehe. Das heißt also konkret aus der Sicht des deutschen Rechts, man würde dann sagen, erste Frage, sind die verheiratet? Da kommt man dann über Artikel 13 und Artikel 11 Absatz 1, zweite Alternative EGBGB dazu, ja, die sind miteinander verheiratet. Zweite sozusagen Folgefrage ist, in welchem Güterstand sind die denn verheiratet? Dann schauen wir in die Europäische Güterrechtsverordnung und stellen fest, wenn die keine Rechtswahl getroffen haben, dann gilt eben für die güterrechtlichen Belange das Recht am ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt nach der Eheschließung. Nachdem die ja hier durchweg in Deutschland wohnen, leben und damit eben auch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hier haben, werden die dann in Zugewinngemeinschaft verheiratet.
So ist es.
Aus der Sicht des deutschen Rechts.
Aus der Sicht des deutschen Rechts,
okay.
Genau.
Und dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, eine Rechtswahl zu treffen.
Dann haben Sie die Möglichkeit, eine Rechtswahl zu treffen, hätte hier aber nur deklaratorische Bedeutung. Also das wäre nicht zwingend erforderlich, um die Geltung deutschen Rechts herbeizuführen.
Ja, stimmt, klar, richtig.
Genau. Die leben ja beide in Deutschland.
Aber das heißt, Sie können dann sozusagen, nachdem deutsches Güterrecht anwendbar ist, das deutsche Güterrecht auch modifizieren nach den Möglichkeiten, die das deutsche Güterrecht halt vorsieht, oder?
Genau.
Okay, ja.
Da ist es so, dass wir in der Europäischen Güterrechtsverordnung im Artikel 25 nochmal eine extra Norm haben, die die Formgültigkeit von solchen Vereinbarungen regelt. Also wenn die Eheleute nicht nur das anwendbare Recht wählen wollen, sondern auch materiell rechtlich noch Vereinbarungen treffen, wie zum Beispiel Gütertrennung oder die Zugewinngemeinschaft modifizieren, dann bestimmt der Artikel 25, welche Formvorschriften eingehalten werden sollen. Hier alles völlig unproblematisch, da alle Anknüpfungen zum deutschen Recht führen.
Das heißt aber dann konkret, wenn die jetzt Gütertrennung vereinbaren wollen, dann muss das notariell beurkundet werden.
So ist es, ganz genau. Gut. Wir brauchen notariell beurkundet.
Und damit wäre ich dann sozusagen aus der Sicht des, man muss dann sagen Ehemannes, weil dann wären sie ja verheiratet, eben so weit, dass ich sage, okay, wenn jetzt die Ehe, etwas unterhängig gesprochen, wenn nach deutschem Recht dann auch irgendwie geschieden wird und sich halt im Anschluss daran dann eben aus der Perspektive des deutschen Rechts güterrechtliche Ansprüche stellen, also insbesondere halt auf Zahlung von Zugewinngemeinschaft, Zugewinn, dann könnte er sagen, ja, nee, Moment mal, wir sind ja in Gütertrennung verheiratet, du, es gibt halt nichts. Ja.
So ist es, ganz genau.
Okay, gut, aber das ist sozusagen die Perspektive des deutschen Rechts. Schauen wir vielleicht mal einen, werfen wir mal einen Blick auf diese interessante Brautgabe. Jetzt kommen wir so ein bisschen zurück zu unserem Eingangsteaser, ein bisschen 1001 Nacht wird es jetzt doch. Da bin ich sehr gespannt, was du mir und den Hörerinnen und Hörern erzählst.
Genau, vielleicht auch hier kurz noch einleitend zum Hintergrund. In den islamischen Rechtsordnungen ist es so, dass die Gütertrennung der gesetzliche Güterstand ist. Anders wären zum Beispiel Mehrehen auch gar nicht zu managen.
Ah, okay.
Damit...
Aber verstehe, damit kommen wir jetzt aber sozusagen nochmal einen Schritt, machen wir noch einen Schritt zurück, weil ich habe ja vorhin sozusagen stark auf die deutsche Perspektive abgestellt, aber auch wenn die jetzt sozusagen, also auch wenn ein islamisches Gericht dann darüber entscheiden würde, ob jetzt die Frau Ansprüche gegen den Mann hat nach einer etwaigen Scheidung, käme man zu einem Ergebnis, das der Gütertrennung entspricht, also nach dem islamischen, nach der islamischen Default Rule sozusagen.
Genau,
ja, okay,
genau. Gut. Also die Vermögen von Mann und Frau sind nach islamisch geprägtem Ehegüterrecht komplett getrennt.
Okay. Mhm.
Und um die Frau ein bisschen abzusichern, wird bei der islamischen Eheschließung eine Brautgabe vereinbart. Mhm. Das heißt Mahr und wird nochmal aufgeteilt in die Morgengabe und die Abendgabe, je nachdem, wann welcher Teil dieser Brautgabe zu zahlen ist, ob bei der Eheschließung oder bei der Scheidung, beziehungsweise ja, je nachdem, was eben vereinbart ist vom Zeitpunkt her. Und ja, das ist schlicht und ergreifend ein bestimmter Betrag, den der Mann der Frau zahlen muss. Ja? Und der dient ihrer finanziellen Absicherung.
Und das ist aber jetzt wieder eine Voraussetzung des islamischen Rechts. Und also es ist ein bisschen, meint es ja, es ist ein bisschen strittig, ob das Voraussetzung ist für die Wirksamkeit der Eheschließung nach islamischem Recht. Aber gehen wir mal davon aus, die machen das, also die würden das vereinbaren. Dann würde also in diesem Eheschließungsvertrag, den die beiden abschließen durch diese Vertreter, auch irgendwo geregelt sein, wie viel der zahlen muss.
Ganz genau.
Hätte aber zumindest dann jetzt aus Sicht der Perspektive des Ehemannes den Vorteil, er hat halt Transparenz und weiß, kennt halt die Höhe.
Richtig, also okay, kannst du das wirklich wie eine ganz nüchterne Urkunde vorstellen, in der drinne steht, der Mann
Angebot,
heiratet.
Annahme,
ja, ja,
wir wirklich heiraten und Ziffer 2,
genau,
du kriegst so
und
so viel.
Und es ist zu zahlen so und so viel zu diesem Zeitpunkt, richtig.
Okay, verstehe.
Und dann wird gegebenenfalls dieser Vertrag noch registriert. Du hattest ja eingangs schon von dem Nikah gesprochen, das ist der Standesbeamte in Pakistan. Aber diese Registrierung ist für die Wirksamkeit der Eheschließung nicht erforderlich. Wichtig ist dieser Vertragsschluss. Und in dem Vertrag ist eigentlich immer eine Brautgabe mit vereinbart. Und deswegen, wir wissen jetzt hier nicht, ob sie diese Brautgabe vereinbaren wollen, was die beiden vorhaben, aber einfach aus dem Grund, weil es sich hier ausdrücklicher um eine religiöse Eheschließung handeln soll, habe ich in meinem Gutachten einfach mitgedacht, was wäre, wenn sie auch die Brautgabe vereinbaren wollen.
Klar, verstehe. Okay.
Und da ist es so, dass seit Anwendungsbeginn der Europäischen Güterrechtsverordnung diese Brautgabe auch überwiegend in Deutschland güterrechtlich qualifiziert wird. Das heißt, die Frage, nach welchem Recht richtet sich die Brautgabe, würde bei
uns, dem Ehegüterrecht,
folgt dem Ehegüterstatut, genau das. Also bei uns hier, wir hatten den Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe A, wäre das auch hier das deutsche Recht. Also wir müssten uns fragen, ist die Brautgabevereinbarung nach deutschem Recht wirksam? Und auch hier ist bei vielen erstmal ein Störgefühl, weil wir kennen die Brautgabe als solche ja in unserem deutschen materiellen Recht nicht. Aber es ist so, auch eine Brautgabevereinbarung ist grundsätzlich wirksam.
Ich meine, ich kann mich ja auch so, warum habe ich jetzt auch nach deutschem Recht, also ich habe ein bisschen ein Störgefühl, weil ich dieses Institut nicht kenne.
Genau.
Wenn ich mir dann aber das genauer anschaue und weiß, es geht ja nur darum, dass halt zu bestimmten Zeitpunkten was gezahlt wird von dem einen an den anderen, das ist ja nicht verboten. Das mache ich ja in einem deutschen Ehevertrag und dann nur deutschen Beteiligten unter Umständen auch, dass ich halt sage, da werden einfach feste Zahlungen vereinbart. Mhm. Ja. Okay, aber das würde ja dann bedeuten, wenn ich das nach deutschem Recht wirksam haben will. Jetzt hilf mir noch mal kurz hinsichtlich der Form.
Genau, hinsichtlich der Form ist es so, bei Geltung deutschen Rechts ist notarielle Beurkundung erforderlich. Das ist wichtig.
Okay, also ja, in Ordnung. Das heißt, die müssten dann, also jetzt wird es tricky. Und ich glaube, das haben wir auch im Gutachten nicht so ganz genau ausdrucken. Also damit ich bin, wenn ich jetzt auf die Probe stelle, probieren wir es mal. Ja, die Also ich hänge jetzt gerade gedanklich an der Frage, wenn die in Deutschland nichts notariell beurkunden lassen, sondern eben nur in Deutschland diese Zeremonie machen und dann kommen alle und dann gibt es viele Blumen, ja, und dann schicken die also mit beglaubigten Vollmachten ihre Vertreter nach Pakistan und in Pakistan wird dieser Eheschließungsvertrag abgeschlossen vor dem zuständigen Beamten unter Anwesenheit von Zeugen. Mhm. Und in diesem Eheschließungsvertrag steht dann eben Regelung zur Brautgabe. Du kriegst am Anfang einmal 50.000 Euro und am Ende nochmal 50.000 Euro. Und jetzt blickt das deutsche Recht auf diesen Vertrag und sagt, okay, die Voraussetzungen für die Eheschließung liegen vor, weil wir da eben über Artikel 11 Absatz 1 zweite Alternative Ortsform aufs pakistanische Recht kommen. Und jetzt blickt das deutsche Recht auf die Vereinbarung über die Brautgabe. Was sagen wir jetzt? Nein?
Richtig, die wäre nicht formwirksam.
Okay, gut. Das heißt, okay, das ist aber interessant. Ja,
ja, genau.
Und könnte auch eine Stolperfalle sein, ne?
Könnte eine Stolperfalle sein. Und deswegen schreibe ich auch bei diesen Gutachten, also wenn der Fall so gelagert wäre, dass das bereits abgeschlossen ist im Staat, der in islamisch geprägtes Ehegüterrecht hat, dann schreibe ich eigentlich auch immer in das Gutachten, dass wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dass diese Vereinbarung auch in Deutschland gilt, sollten Sie sie noch einmal notariell beurkundet vereinbaren hier.
Na ja, klar, stimmt, das ist ja eine güterrechtliche, weil wir es güterrechtlich qualifizieren. Der 11 Absatz 1, zweite Alternative EGBGW, der hilft uns hier nichts.
Der hilft uns hier nichts, vor allen Dingen, weil wir in der Europäischen Güterrechtsverordnung hier
gerade sind. Ja, okay, klar, stimmt, wir sind ja, ist ja drüber harmonisiert sozusagen.
Genau,
da hilft mir mein nationales IPR, hilft mir nichts mehr. Ja.
Nee. Okay, da sind wir in dem vor uns angesprochenen Artikel 25.
Okay, also liebe Hörerinnen und Hörer, die sich mit IPR auskennen, bitte verzeihen Sie meine naiven Rückfragen, aber da bin ich jetzt gerade drüber gestolpert. Okay, aber das heißt natürlich, den Beteiligten, wenn die dann zum Notar kommen und da jetzt irgendwie diese Vollmachten machen und sich vielleicht darüber hinausgehend beraten lassen wollen und man dann da eben den entsprechenden Durchblick hat und das beraten kann, dann ist schon der Hinweis darauf, dass etwaige Brautgabevereinbarungen gegebenenfalls nochmal durch in Deutschland beurkundeten Ehevertrag angesichts der güterrechtlichen Qualifizierung sinnvoll wäre, doch ganz ratsam. Ja, okay.
Gut. Absolut.
Ja, total interessant. Okay, aber das heißt, wenn die jetzt sowieso meinetwegen beim Notar dann einen Ehevertrag machen, sagen wir machen Gütertrennung, dann kann man ja in diesem Gütertrennungsvertrag dann entsprechend diese Brautgabevereinbarung, die könnte man da ja abbilden. Man könnte ja sagen, wird halt trotzdem das, was da dann eben vereinbart war, nochmal ja vielleicht wiederholt oder da eben dann entsprechend eingebaut. Ja, interessant, okay.
Natürlich können sich im Einzelfall Probleme ergeben. Ja, auch hier, wir hatten es ja vor uns mit dem Ordre Public, müssen wir schauen, wenn die Höhe exorbitant hoch oder eher,
also vielleicht, aber das ist ja dann sozusagen dem Sachverhalt.
Genau.
Alright. Prima, und jetzt sozusagen eure Lösung dazu, wie die vielleicht mit etwas weniger Aufwand zu ihrer fancy Zeremonie kommen. Was schlagt ihr vor?
Da würde ich vielleicht noch einmal mit einem kurzen Gesetzeszitat beginnen.
Ja.
Denn die Lösung im Sinne von, wie könnte man das, was sie eigentlich erreichen wollen, nämlich dass wir hier in Deutschland gerade keine wirksame Eheschließung haben, aber nach islamisch-religiösem Recht, die Lösung könnte im Artikel 13 Absatz 4 EGBGB liegen. Ich lese kurz den ersten Satz vor. Da steht, eine Ehe kann im Inland, also hier in Deutschland, nur in der hier vorgeschriebenen Form geschlossen werden. Das heißt, wenn die beiden hier in Deutschland zu einem islamischen Geistlichen gehen würden, und da gegebenenfalls in Anwesenheit von zwei Zeugen, so wie es das pakistanisch-islamische Recht vorsieht, die Ehe schließen, diesen Ehevertrag schließen, wo gegebenenfalls auch die Brautgabe vereinbart wird, dann ist das aus Sicht des deutschen Rechts keine wirksame Eheschließung.
Bei der Eheschließung in Deutschland brauche ich den Standesbeamten.
Genau, wir brauchen den Standesbeamten und die beiden müssen anwesend sein. Also auch hier in Deutschland könnten sie nicht Vertreter handeln lassen. Das geht auch nur in Pakistan. Also es könnte sein, oder sie könnten sich überlegen, hier in Deutschland zu einem islamischen Geistlichen zu gehen, nach religiösem Ritus, wie sie es wünschen, die Ehe zu schließen. Und das würde dann nämlich auch dazu führen, dass in Pakistan diese Ehe, die wir zwar aus deutscher Sicht nicht als wirksam anerkennen, dass diese in Pakistan dennoch als wirksam anerkannt wird. Denn da ist es ausreichend, wenn nach dem jeweiligen religiösen Recht, hier dem islamischen Recht, die Ehe wirksam geschlossen wurde. Und das haben wir. Wir erinnern uns, Vertrag, zwei Zeugen und gegebenenfalls Vereinbarung der Brautgabe.
Okay, verstehe. Das heißt also, das pakistanisch-islamische Recht würde dann sagen, okay, passt, seid verheiratet.
Ja.
Das deutsche Recht würde sagen, nö, weil ihr nicht vom Standesbeamten geheiratet habt. Und dann hätte ich zumindest diese güterrechtlichen Wirkungen der Eheschließung, die dann daran anknüpfen, nach deutschem Recht nicht. Ich hätte dann nach islamischem Recht eben diese Vereinbarung oder diese Verpflichtungen, die sich aus der Brautgabe ergeben.
Ne? So ist es, genau.
Okay, ja, also es ist also natürlich nicht Aufgabe des Notars, dann darauf hinzuweisen, aber irgendwie ein ganz netter Twist,
ja,
der sich hier ergibt. So könnte man es auch machen. Ja. Interessant, okay. Ja, Juliane, let's wrap it up. Fassen wir es nochmal zusammen. Also was die Vorhaben geht grundsätzlich, also es gibt jetzt keine Regelungen des in Deutschland geltenden internationalen Privatrechts oder gerade des Ordre Public, die dem entgegenstehen. Das heißt, die könnten hier diese beiden Vertreter bevollmächtigen. Die beiden Vertreter könnten dann eben entsprechend mit Zeugen vor der in Pakistan zuständigen Stelle diesen Eheschließungsvertrag vereinbaren. Dann wären die aus deutscher Sicht und aus der Sicht Pakistans wirksam miteinander verheiratet. Aus der Sicht des pakistanischen Rechts wäre auch diese Vereinbarung über die Brautgabe wirksam. Aus der Sicht des deutschen Rechts nur dann, wenn die eben entsprechend noch, also wenn diese Verpflichtungen in der entsprechenden Form dann nochmal durch notarielle Urkunde eben eingegangen würden. Und aus deutscher Sicht hätte ich die Möglichkeit, dann eben einen Ehevertrag zu schließen und Gütertrennung zu vereinbaren, weil die sind ja aus der deutschen Sicht einfach in Zugewinngemeinschaft verheiratet. Okay, ja. Ja, Wahnsinn. Also man hat ja mit diesen Konstellationen als Notar also oft von unterschiedlichen Perspektiven zu tun. Also entweder diese häufige Variante der, hier wird eine Vollmacht beglaubigt, wo dann also so eine Handschuhehe geschlossen wird, das haben wir ja ein bisschen angesprochen. Das wollen wir jetzt nicht, das können wir auch nicht für jeden Fall irgendwie abschließend beurteilen, aber zumindest kann einem ja dieser Hintergrund helfen, dass wir eben diesen Abschluss der Ehe unter Artikel 11 Absatz 1 EGBGB fassen, soweit es um die formellen Voraussetzungen der Eheschließung geht und sich dann hier eben, wenn es nach der Ortsform zulässig ist, zumindest aus IPR-Sicht keine Schranken ergeben, höchstens eben im Einzelfall dann doch der Ordre Public, wenn wir merken, da riecht's irgendwie dann doch gewaltig. Ja. Und die andere Variante ist dann eben die wir hier haben, wenn es dann um die Gestaltung, vielleicht um Fragen vor der Gestaltung eines Ehevertrags geht, wenn dann die Beteiligten kommen, dann ist irgendwie verheiratet, das und das vereinbart, dieser Morgengabe und jetzt, wie ist denn das jetzt eigentlich? Ja, also da hilft einem dann schon, wenn man weiterkommt. Ja, also total interessant. Ich muss natürlich als Notar in der Praxis das islamische Recht nicht kennen, aber dafür gibt es ja uns am DNI und euch im Speziellen in der IPR-Abteilung. Hat Spaß gemacht, Juliane. Wenn du noch was ergänzen willst, jetzt ist die Chance. Ansonsten machen wir jetzt Schluss.
Nein, das hast du wunderbar zusammengefasst.
Okay, prima. Dann vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Gute und bis nächste Woche.
Tschüss.